HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Wir beginnen mit einem Hörbuch, das von Volker Hage, Juror der HR2 Hörbuchbestenliste, auf der Aprilliste persönlich empfohlen wird. Es hat einen etwas komplizierten, aber auch ganz besonderen Titel, wie ich finde. Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Da hat man sofort ein Bild vor Augen. Es ist ein Hörbuch von Alena Schröder, geboren 1979. Sie hat Geschichte, Politikwissenschaft und Lateinamerikanistik in Berlin und San Diego studiert und arbeitet heute als freie Journalistin und Autorin in Berlin, unter anderem für Die Brigitte und Die Zeit. Sie ist Autorin mehrerer Sachbücher sowie fiktionaler Bücher und jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben. Einen Roman mit diesem schon erwähnten Titel, Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Dorothee Meyer-Karweg, was bedeutet dieser Titel?
Na, das ist die Beschreibung von einem Bild, das eine sehr zentrale Rolle in diesem Roman spielt. Es ist ein Bild, das eventuell von Vermeer van Delft sein könnte und damit natürlich unendlich viel wert. Es gehörte Itzig Goldmann, einem jüdischen Kunsthändler aus Berlin, und ging in der Nazizeit verloren. Es geht in diesem Roman also um Fragen der Restitution von Bildern, die in der Zeit des Nationalsozialismus Juden gestohlen oder unter Wert verkauft werden mussten. Erzählt wird aber auch und vor allem die Geschichte einer Familie über drei Generationen anhand von drei Frauengestalten. Frauengestalten, die sich so über die übliche Frauenrolle hinwegsetzten. Da ist einmal Senta, die ist in der Zeit des Nationalsozialismus noch jung. Dann geht es um deren Tochter Evelyn, die ist in der Jetztzeit, lebt sie in einem Altenheim, war früher Ärztin. Und dann geht es noch um Evelyns Enkelin Hannah, 27 Jahre alt, die schreibt gerade ihre Doktorarbeit im Fach Literaturwissenschaft.
Also schon zwei unterschiedliche Themen. Wie fügt sich das zu einer Geschichte?
Das Ganze beginnt mit der Enkelin Hannah, die einmal in der Woche ihre Oma Evelyn im Altenheim besucht und dabei einen Brief entdeckt von einer israelischen Anwaltskanzlei. Und darin steht, Evelyn sei Erbin von einem Gemälde oder von mehreren Gemälden sogar aus dem Besitz des Kunsthändlers Goldmann, um dessen Restitution man sich bemühe. Motiv eines Bildes sei eben dieses Bild von Vermeer van Delft, also möglicherweise von ihm. Dieses Bild ist aber verschwunden. Oma Evelyn will nun mit der Vergangenheit und diesem jüdischen Zweig der Familie gar nichts zu tun haben, Hannah aber schon. Sie macht sich dann auf die Suche und erkundet dabei ihre Familiengeschichte.
Und was erfährt sie jetzt dabei? Also Familiengeschichte, das klingt immer so ein bisschen nach geheimnisvollen Dingen.
Ja, sie hat tatsächlich nicht besonders viel über ihre Vergangenheit, über ihre Vorfahren gewusst. Und sie erfährt nun, Evelyns Mutter Senta hatte sich scheiden lassen und der Mann bestand dann darauf, dass die Tochter Evelyn bei ihm bzw. seiner Schwester blieb. Also Evelyn wuchs dann bei der Tante auf, die war eine glühende Hitler-Anhängerin. Senta dagegen ging nach Berlin. Sie hatte immer ein schlechtes Gewissen ihrer Tochter gegenüber, liebte aber auch die Freiheit. Sie wurde dann Journalistin und heiratete Julius Goldmann und dessen Eltern waren eben diese jüdischen Kunsthändler, die wurden in der Nazizeit deportiert und ermordet. Und vor der Flucht übergab der Schwiegervater der Senta den vermeintlichen Vermeer, doch der ging dann eben in den Kriegswirren verloren. Und Evelyn fühlte sich stets von ihrer Mutter Senta verlassen. Sie war dann interessanterweise später aber ähnlich zu ihrer eigenen Tochter Silvia, die sie dafür verantwortlich machte, dass sie, Evelyn, nicht so als Ärztin arbeiten konnte, wie sie wollte. Ihr Mann dagegen schon. Und Tochter Silvia wiederum bekommt ein Kind, eben diese Hannah, von einem verheirateten Mann und stirbt dann früh an Krebs. Das heißt, Hannas einzige Verwandte ist eigentlich diese Oma Evelyn.
Das heißt, wir haben hier einmal eine recht komplizierte Familiengeschichte vor uns. Sie wird erzählt anhand von Frauenfiguren und dabei wird die Zeitgeschichte aufgerollt und Fragen der Restitution erläutert. Wie fügt sich das jetzt zu einem spannenden Roman?
Ja, das ist nicht nur ein spannender, sondern ein sehr vielschichtiger Roman. Und dazu hören wir mal zwei Ausschnitte. Und zwar erstmal einen aus dem Jahr 1942. Da wird beschrieben, wie der Schwiegervater von Senta für die Nazis die letzten Besitztümer penibel aufschreiben muss, bevor er und seine Frau deportiert werden. Da hören wir mal rein. Es liest Julia Nachtmann.
Jetzt saß er am Küchentisch, den Füller in der Hand. Name, Geburtsdatum, Rasse, Zugehörigkeit, Anschrift. Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung. 4,5 Zimmer, zweites OG, Badezimmer mit WC. Miete, Mietvertrag beifügen. Monatlich 125 Reichsmark, keine Untermieter. Keine im Haushalt lebenden Kinder. Flüssiges Vermögen. Sparkassenguthaben 987 Reichsmark 55. Keine Aktien, keine Anleihen, kein Schließfach. Keine Liegenschaften im In- oder Ausland, keine Unternehmensbeteiligungen. Eine Sterbeversicherung über 500 Reichsmark, Police anbei. Itzig fühlte die Gicht in seinen Fingern. Sogar seine Versicherungen wollten sie haben. Sich seinen Tod bezahlen lassen, den sie kaum erwarten konnten. Er hatte sein Leben lang gearbeitet, hatte es zu Wohlstand gebracht und nun war nichts mehr da. Nichts, was er seinem Sohn hätte vermachen können. Nichts, was er noch hätte verkaufen können, um die Miete zu bezahlen oder die Kohlen für den Winter oder ein paar zusätzliche Kartoffeln vom Schwarzmarkt, wenn die Lebensmittelmarken nicht reichten, was sie nie taten.
Da haben wir ja eine erste Passage und ich finde, das klingt unglaublich bedrückend und wird auch von Julia Nachtmann sehr klar, sehr nüchtern und sehr gut, wie ich finde, gelesen. Und ganz anders klingt sie, wenn sie eine Passage aus der Jetztzeit liest, wenn das Leben von Hannah beschrieben wird, dieser Doktorandin, die sich an den Doktorvater dann auch gewandt hat, ihn um einen väterlichen Rat fragt, wegen des Briefes der Anwaltskanzlei, sich dann aber furchtbar über sich selbst ärgert, da sie in diesen Doktorvater verliebt ist und gleichzeitig daran denkt, was das alles damit zu tun haben könnte, dass sie selbst ohne Vater aufgewachsen ist.
Väterlicher Rat. Väterlicher Rat. Wie eine Abrissbirne donnerte das in Hannas Magen umher, jedes Mal, wenn sie in der Nacht im Halbschlaf daran dachte. Herzlich willkommen in Hanna Borowskis Proseminar zum Thema, wie man sich nicht für eine Affäre mit einem älteren Mann empfiehlt. Heute sprechen wir über Daddy-Issues und wie uns ein leiblicher Vater, der nie etwas mit uns zu tun haben wollte, in unseren Liebesbeziehungen prägt. Wenn Sie, liebe Studierende, das Produkt einer heimlichen Affäre Ihrer Mutter mit einem verheirateten Mann sind, so wie ich, dann werden Sie schon früh in Ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, zu stören. Sie sind ein Kostenfaktor und das buchstäblich fleischgewordene schlechte Gewissen. Sie sind die Erinnerung an einen fatalen Fehler. Moment, das formuliere ich noch einmal präziser. Sie sind der fatale Fehler.
Und weiter heißt es dann?
Wenn Sie, liebe Studierende, nun als einigermaßen erwachsene Menschen Sex mit einem deutlich älteren Mann haben und Sie hätten gern, dass sich das noch einmal wiederholt, dann vermeiden Sie unbedingt das Wort väterlich. Denn dieser Mann möchte ja, wenn überhaupt, Ihr Liebhaber sein und kein Vaterersatz. Und beides geht nun mal nicht zusammen. Und wenn doch, oh Gott, das wäre schon ziemlich krank. Bitte suchen Sie sich einen Therapeuten und lesen Sie unbedingt den Reader, den ich Ihnen zusammenkopiert habe. Bis nächste Woche. Schönen Tag noch.
Ja, ich finde das sehr witzig. Das ist ein ganz anderer Stil und auch eine ganz andere Sprechweise durch Julia Nachtmann, die ich hier wirklich ausdrücklich loben möchte als sehr versierte Interpretin von Hörbüchern, die sich immer sehr gut einfühlt in die Texte. Also ich bin froh, dass wir sie so in den vergangenen Monaten öfter in Hörbüchern gehört haben. Also es gibt noch andere witzige Stellen, beispielsweise wenn die Autorin einen Kommilitonen von Hanna beschreibt, der sich so ein bisschen ranschmeißt an die jüdische Community, der will Hanna dann auch ständig in der Restitutionsfrage helfen, erhofft sich darüber aber auch einen Karrieresprung. Also das wird auch sehr schön und ironisch geschildert.
Also einerseits bedrückend, aber andererseits auch sehr witzig. Das heißt, der Roman, so wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, und seine Lesung hat Sie überzeugt.
Absolut, eine ganz große Entdeckung. Und da kann ich mich Volker Hage, also dem Juror der H2 Hörbuchbestenliste, nur anschließen, der dieses Hörbuch ja als persönlichen Tipp jetzt empfohlen hat. Und der schrieb, es sei sein liebstes Hörereignis seit langem, perspektivreich, historisch versiert, spannend und anschaulich zu Gehör gebracht, frei von Klischees, sprühend vor Einfällen und Überraschungen. Ja, und dem kann ich mich nur anschließen.
Ja, vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Eine klare Empfehlung. Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. So heißt das Hörbuch von Alena Schröder. Julia Nachtmann ist die Sprecherin. Es sind 2 MP3-CDs, knapp 11 Stunden Hörzeit, zum Preis von 22 Euro. Und erschienen ist das Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg.